Es geht endlich wieder los, der United Podcast für euch. Ich bin Jördis und ich habe mir als erstes für dieses Jahr den Benjamin Jun eingeladen und wir haben über das Leben, die Liebe und das Sterben gesprochen. Viel Spaß!
Benjamin Jun, heute bei uns beim Yoga United Podcast. Ich freue mich richtig doll, dass du dir die Zeit genommen hast, unseren Podcast zu besuchen. Wir sind hier in deinen heiligen Hallen in Potsdam und ich freue mich richtig doll, dass du da bist. Schön.
Ja, danke schön für die Einladung.
Wir haben ja heute uns überlegt, über was wir sprechen. Ich bin ja gerne so ein bisschen mit dem Flow und was gerade so im Raum ist. Und du bist ja tatsächlich seit 2018 treues Familienmitglied der United Community. Also sehr, sehr lange schon dabei. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie du, ich glaube, auf dem ersten Festival sogar für uns Holz gehackt hast im Wald. Und also wir sind schon länger verbunden. Und das ist, finde ich, wie gesagt, mega schön. Und warum, wo wir heute hier sind, ist, weil du hast so wunderschöne Themen, die deine Arbeit beinhalten. Du sprichst immer viel über das Loslassen, Leben und Sterben. Und ich habe gedacht, wir quatschen mal heute ein bisschen darüber, über deine Arbeit. Und da freue ich mich richtig doll drauf. Aber wir wollen jetzt erstmal kurz hören, wer ist Benjamin Jun? Vielleicht mal kurz zu deiner Person. Erzähl uns gerne mal ein bisschen was.
Ja, sehr. Das ist die schwierigste Frage.
Ehrlich, wer bin ich?
Aber vielleicht so grobe Parameter. Ich bin mittleren Alters und lebe in Potsdam-Babelsberg seit ein paar Jahren mit meiner Familie, mit einem kleinen Sohn. Und ja, irgendwie hat sich das dazu mein Leben sich entwickelt, dass ich als Achtsamkeitslehrer, Meditationslehrer arbeite, Menschen begleiten kann auf ihrem Prozess zur Heilung und tieferen Verstehen.
Sehr, sehr intensive Arbeit, glaube ich, die du da auch machst, also die ich so erfahren habe bislang. Und das ist ja schon auch, also du hast ja auch eine sehr intensive Kindheit gehabt, die wahrscheinlich daraus resultiert ist. Also wie bist du überhaupt zu dieser Arbeit gekommen, diese Coaching-Arbeit?
Ja, also schon auch, denke ich, es kommen sehr viele Bedingungen zusammen. Aber eine gute Bedingung ist natürlich, dass ich eine traumatische Erfahrung hatte, oder mehrere traumatische Erfahrungen als Kind, mit einer Adoptionsgeschichte und nicht nur Adoption, sondern Auslandsadoptierter bin. Das ist nochmal ein bisschen herausfordernder, weil man dann auch noch sein Land verliert und seine Kultur verliert und so weiter. Ja. Und man dann auch nochmal mit dem Andersaussehen sehr stark konfrontiert wird in dem Land und dann auch immer wieder daran erinnert wird, auch wenn es jemand freundlich meint, zum Beispiel, ach, du hast ja so interessante Haare, darf ich mal anfassen. Und das ist vielleicht freundlich gemeint, aber du bist halt ständig konfrontiert mit deinem Anderssein. Von daher ist das nochmal eine besonders herausfordernde Bedingungen, als Kind aufzuwachsen.
Ja. Wow, total. Und das hat dich eigentlich letztlich zu dem Weg gebracht, zu dem du gekommen bist. Diese Erfahrung, also traumatischen Erfahrungen, ist immer so spannend. Ich finde es generell ja spannend, dass wir, also auch meine Erfahrung ist, dass wenn wir so traumatische Erfahrungen haben, die dann erstmal schlimm und schmerzhaft sind, daraus ja auch so ein großes Wachstum entstehen kann. Ja. Und das kann man jetzt bei dir auch so sehen, oder?
Naja, es ist ja erstmal so, nicht jeder, der ein Trauma hat, wird zum Heiler.
Ja, nee.
Oder zu einem Guten. Und nicht jeder Heiler hatte eine tief traumatische Erfahrung.
Ja.
Und von daher ist das nicht die einzige Bedingung, die zusammenkommen muss. Es muss auch noch andere Bedingungen dazu kommen. Ich habe einfach wirklich ein großes Interesse an Psychologie, Philosophie, Spiritualität. Mir liegt das irgendwie. Also ich verstehe das recht gut. Es gibt gewisse Dinge, damit kann ich mich intensiv beschäftigen. Und sie gelingen mir nicht. Zum Beispiel Skateboardfahren habe ich als Jugendlicher geliebt und war richtig schlecht, aber ich habe es jeden Tag gefahren und fand es super irgendwie vom.
Oh, fand es sich auch gut oder eher.
Nee, man wusste schon, war sehr offensichtlich, dass ich. Ich hatte schon beim Olli Schwierigkeiten. Ja. Und das nach vielen Jahren noch. Und das ist ja das Einfachste.
Ja.
Und von daher war es sehr klar, dass das nicht so mein Talent ist. Aber das habe ich trotzdem mit Freude gemacht, viele Jahre, weil mir diese Lebensart sehr gefallen hat, das Gefühl, auf dem Brett zu stehen. Aber was diese Dinge angeht, merke ich, das liegt mir sehr. Mhm. Da lerne ich schnell, verstehe das, mich begeistert es, mich berührt es. Da habe ich nie die Motivation verloren, es ist eher andersrum. Desto tiefer ich mich damit beschäftige, umso mehr merke ich das noch mehr, das ist mein Zuhause. Da möchte ich mich noch mehr mit beschäftigen und noch tiefer reinschauen und praktizieren.
Ja, man muss ja auch sagen, wir haben ja jetzt vorher schon ein bisschen gesprochen, bevor wir jetzt den Podcast hier aufnehmen. Dir ist es ja vor allem auch wichtig, was zu geben. Also so nehme ich dich auch wahr in deinen Workshops und so, dass es hierbei gar nicht um dich geht, sondern um die Sache. Und das spüre ich tatsächlich auch schon immer. Deswegen habe ich dich ja auch gerne immer eingeladen zum Yoga United Festival. Und da würde ich gerne mal von dir wissen, was willst du in die Welt bringen? Was ist dein Wunsch? Ne, du beschäftigst dich ja auch viel mit Empathie, Mitgefühl. Und es sind ja so diese Allerweltsthemen, die wir echt mal besprechen dürfen hier, wie wir da hingelangen zu diesen, zum empathischen Mensch zu werden. Oder was sind deine Erfahrungen daraus? Also das ist so die Frage.
Das Erste ist erstmal, wenn wir über das Thema sprechen, was so der tiefere Sinn ist, ist, glaube ich, so eine gewisse Sicht auf eine gewisse Notwendigkeit. Mhm. Der Zustand unserer Gemeinschaft als Menschheit und aber auch auf dem Planeten Erde ist sehr kritisch und auch aus meiner Sicht niemals so kritisch gewesen wie zu unserer Zeit und sie wird auch noch kritischer werden.
Mhm, definitiv,
es gibt eine gewisse Notwendigkeit, wenn wir uns mit dem Wissen und dem Verstehen, dass wir in großen Schwierigkeiten sind, gibt es nur Notwendigkeit einfach für Verheilung. Es ist so, wenn ich merke, ich bin richtig körperlich krank, dann muss ich was tun, dann muss ich irgendwie sagen, ich bin wirklich krank, das muss ich jetzt mal anerkennen. Ich leide. Ich brauche gute Bedingungen, um wieder heilen zu können. Und wenn ich klug bin, werde ich nicht die Maßnahmen machen, damit mein Körper es noch schlechter geht. Wenn ich sage mal, ich habe eine Entzündung, dann nehme ich noch Dinge zu mir, die die Entzündung fördern. Oder ich verhalte mich auf eine Art und Weise, die die Entzündung eher hemmen und mir helfen, mein Immunsystem zu stärken. Und so sehe ich das auch, dass wir einfach sagen, okay, wir sind gerade in einem Zustand einer Krankheit und es braucht Heilung und was ist wirklich gerade hilfreich, damit wir diesen Heilungsprozess, diese Transformation kraftvoll gehen können. Was können wir tun, um diesen Heilungsprozess zu fördern? Grundsätzlich ist es so, die Natur heilt sich sowieso selbst.
Ja, aber, faszinierend ist es, ja.
Aber die Kraft der Menschheit ist so sehr, dass sie diesen Heilungsprozess der Natur mittlerweile verhindern kann oder beziehungsweise behindern kann. Und das andere ist, die Menschheit ist aber auch so kraftvoll in der Lage, diesen Heilungsprozess eigenmächtig wieder auch zu verstärken und die Maßnahmen zu machen. Und das ist das eine. Ich erkenne Leiden, ich möchte das Leiden lindern und auf dem Weg muss ich aber auch nicht nur Leiden lindern wollen, ich muss auch Leiden lindern können. Das heißt, ich brauche ein gewisses Wissen, ein Verstehen, eine Erfahrung, um nicht nur einen guten Willen zu haben, dann macht man manchmal noch die Dinge schlimmer, sondern ich brauche auch wirkliches Verstehen.
Ja.
Und das ist der andere Teil, das heißt, heilen zu können, brauchst viel Verstehen. Und wenn du gerade über Empathie sprichst, ist ein Teil des Verstehens tiefes Mitfühlen können, tiefes Fühlen können. Sich selbst, also auch Empathie für sich selbst zu entwickeln oder Mitgefühl, aber auch Mitgefühl für die anderen und das auch nicht mehr getrennt, sondern vielleicht sogar als Einheit wahrzunehmen. Dass es nicht mehr so entweder nur um mich geht oder nur um die anderen, sondern um einen guten Gleichgewicht. Und das hilft uns, die Dinge etwas ganzheitlicher wahrzunehmen, nicht mehr von uns getrennt, das passiert von außen und läuft nicht ein oder ich muss die Welt retten, sondern es ist eine Einheit. Dann gibt es nicht mehr das Objekt und Subjekt von Heilung, sondern es gibt einfach nur noch Heilung. Also es gibt nicht mehr der Heiler, der das kranke Objekt heilt, sondern während ich etwas für die Heilung beitrage, bin ich mit impliziert. Also ich bin Teil davon. Wenn ich jemanden liebe, dann fließt die Liebe durch mich. Ja.
Ich habe direkt Gänsehaut am ganzen Körper, weil es ist ja natürlich auch dieses United, ne? Dieses Zusammensein, eine Menschheit, Familie, ein Organismus ja eigentlich auch als Menschen. Und das ist, hast du gerade richtig, also es hat richtig mein Herz berührt direkt. Also sehr, sehr schön, dass du das auch so benennen kannst. Ja, das können ja viele manchmal gar nicht so benennen. Eigentlich glaube ich, also vielleicht sehe ich das nur so, aber wenn man mal, vielleicht kannst du dazu aus deiner Arbeit auch was sagen, aber ich spüre immer wieder, die Sehnsucht ist eigentlich so groß danach. Also wir alle, wenn ich jeden, den ich frage, die wünschen sich alle dieses Einheitsgefühl. Aber irgendwie fällt es uns so schwer. Und es ist so für mich, vielleicht hast du die Antwort darauf, weiß ich nicht. Warum ist das so? Weil es könnte ja auch so einfach sein, ja?
Naja, eines der Hauptursachen unserer Schwierigkeiten ist, eigentlich basiert auf unseren falschen Wahrnehmungen. Wir haben einfach Dinge noch nicht so ganz tatsächlich tief berührt. Und eines der großen Illusionen ist, dass wir ein getrenntes Selbst haben. Mhm. Und wenn wir jetzt auf das United kommen, das ist jetzt keine große Erkenntnis, das ist unsere Natur.
Ja.
Und die falsche Idee ist, dass wir ein getrenntes Selbst haben. Mhm. Und das wird vielleicht Manas genannt oder Ego genannt, ja. Mhm. Und das ist eine Funktion, die auch wichtig ist für uns als Mensch oder als Tiere, dass wir uns schon verstehen als etwas, ich könnte gefährdet werden von dem Tiger. Mhm. Ja, und dieses Ego versucht, dir mitzuteilen, schütze dich, sei wachsam und rette dein Leben. Mhm. Ja? Mhm. Und es ist quasi immer besorgt und hat Angst um dein Wohl. Mhm. So. Und das Problem ist aber, wenn das einzige dominierende Teil unseres Bewusstseins ist und wir vergessen, dass unsere wahre Natur eine Gemeinschaft, sozusagen eine Allverbundenheit ist, dann spult sich halt nur dieses Programm ab, erhalte dein Leben, hab immer Sorgen, sieh alles als eine Gefahr, mhm. jeder ist Konkurrent, und du musst dich mit allen vergleichen. Ja? Mhm. Und das schafft quasi egoistische oder diskriminierende Menschen und das daraus entstehen unglaublich viele Probleme unserer Zeit auch. Mhm. Der ständige Wettbewerb, der mangelnde Selbstwertgefühl, Überheblichkeit, genauso wie aber auch Gleichheitskomplexe. Und wir können uns daraus wieder befreien, indem wir wieder diese Verbundenheit durch tiefe Meditation erfahren, mhm. aber auch indem wir sie einfach einladen. Und es gibt auch den Weg, wirklich Liebe, Mitgefühl zu praktizieren, Mitfreude zu praktizieren, als Gegenpol zu Neid und zur Eifersucht, irgendwie immer wieder zu erfreuen, dass es jemand anders gut geht. Mhm. Und das zu erkennen, wenn es meinen Liebsten und den Menschen um mich herum geht, gut geht, den Tieren gut geht, den Pflanzen gut geht, dann tut mir das gut. Mhm. So, das ist mit mir verbunden, das ist nicht von mir getrennt. Und jemand, der sich getrennt fühlt, hat Neid, dass es dem anderen so gut geht. Ja? Und das schafft natürlich Schwierigkeiten für dich, der Neid fühlt, aber auch der benieden wird, ist es auch nicht unbedingt immer angenehm.
Und woher glaubst du, kommt bei Menschen, also ich kenne es ja auch selber, ne? Also es ist ja auch so, dass man eben durch die jetzige Gesellschaft immer in diesem Vergleichsding ist. Und es gibt halt tatsächlich, also aus meiner eigenen Erfahrung, Menschen, da schafft man das sofort, Freude zu empfinden. Und da ist man total dabei. Und dann gibt es wiederum aber Menschen, wo es einem so schwer fällt und man denkt sich dann immer so, why, ich habe das doch eigentlich, ich weiß, ich will es ja jemandem gönnen und ich möchte, wünsche mir es und eigentlich freue ich mich auch, aber irgendwie klappt es bei dem einen besser und bei dem anderen nicht so gut. Hast du da irgendwie so ein, für mich eine Antwort? Bitte.
Also das Erste bei der Praxis ist wichtig, erstmal schaffst du das für dich selbst wertzuschätzen, mhm. und das Schöne in dir zu sehen und daran Freude zu haben, mhm. dass das Schöne Qualität in dir ist. Das ist die allererste Praxis. Mhm. Und da, ehrlich zu sein, gelingt dir das vollkommen, mit dir liebevoll zu sein, unterstützend, wertschätzend mit dir umzugehen. Mhm. Regelmäßig Dankbarkeit für dich selber zu entwickeln und auch für deinen Körper. Mhm. Dankbar zu sein, nicht zu sagen, oh, ich kann nicht so schnell laufen wie dieser Mensch, Aber ich bin dankbar, dass ich laufen kann. Bin dankbar für jeden Schritt, den ich hier auf der Erde gehen kann. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir da schon oft Schwierigkeiten, wirklich Freude mit uns selbst zu empfinden, mit unserem Körper, mit dem, wie wir uns hier im Leben erfahren. Dann, wenn du das schon gut kannst, du sagst, das ist nicht mein Problem, was der Benjamin da gerade sagt, dann kannst du weiter praktizieren und sagst, ich übe das mit Menschen, wo es mir sehr leicht fällt. Mhm. Menschen, wo ich merke, es ist, fällt mir sehr leicht, die wertzuschätzen und mich mitzufreuen, erweiterst du die Praxis raus aus dem nur um mich herum, sondern auch um Menschen herum, die um mich herum sind. Und wenn du das auch gut kannst, das kann ich super, ich habe hier tolle Menschen um mich herum, wo es mir sehr leicht fällt, dann weitest du es aus auf Menschen, die neutral sind. Zum Beispiel Menschen, auf die man eigentlich so guckt, wie kannst du wirklich freundlich und höflich dem Briefträger, Briefträgerin sein? Mhm. Ich zum Beispiel, obwohl wir nur im ersten Stock wohnen, als einen Akt von Wertschätzung, weil ich weiß, wie schwer die es haben, gehe ich, wenn es klingelt, immer runter. Das sind nur ein paar Treppenstufen, aber es ist so eine Art von Respekt und Wertschätzung und Ausdruck meines Mitgefühls für sie, für diesen harten Job, den sie haben. Und das sind diese neutralen Personen, ja, wo es einem weder sehr schwer fällt, noch sehr leicht fällt. Und das ist dann eine Ausdehnung. Und dann, wenn du sagst, das mit dem Briefträger und mit der Bäckerin, das kriege ich auch richtig gut hin. dann kannst du es ausweiten auf langsam Menschen, wo es schwierig ist für dich, aber vielleicht sogar wichtig ist. Hm. Vielleicht gibt es ein Familienmitglied, wo es sehr kompliziert ist. Und du merkst aber den Heilungseffekt besonders, wenn du es schaffst, bei diesen Menschen, der oder jemand im Beruf auch, ja, der nahe bei dir arbeitet, aber für dich ein sehr komplizierter Kollege, Kollegin ist, da langsam die schönen Dinge zu erkennen und zu sagen, obwohl ich 80 Dinge sagen kann, die ich nicht mag, ich konzentriere mich auf diese eine Sache täglich, die ich wertschätzen kann. Mhm. Und dann übst du das und übst du das, bis du irgendwann merkst, so, wow, auch in diesem Menschen ist unglaublich viel Schönheit. Und während ich das sehe, sehe ich ihn auch wieder ein bisschen kompletter. Es ist nicht nur ein schlechter Mensch, nicht nur ein schwieriger Mensch, der hat auch unglaublich viel Schönheit in sich. Und dann lernst du ihn auf diesem Prozess, du machst das ein bisschen undercover vielleicht, auch mehr kennen, deine Haltung verändert sich und dieser Mensch wird auf einmal die Beziehung verändert sich. Du merkst jemanden, den du nicht mehr so kritisch diskriminierend entgegentrittst, der wird auch wirklich irgendwie freudig, du näherst und wässerst diesen Menschen. Vielleicht sagst du sogar auch, ach so schön, wie sie heute so mit so einem Lächeln reinkommen. Mhm. Ja, und schon verändert sich eure Beziehung. Und dann wird es dir immer leichter fallen, in diesen Menschen auch die Schönheit zu erkennen.
Hatte ich tatsächlich mal. Ja. Ich hatte tatsächlich mal eine Kollegin, die war aber davon irritiert, dass ich so freundlich war. Man hört ja auch oft Geschichten und interpretiert dann seine eigene Meinung da rein, weil man Geschichten von außen hört. Und ich habe dann versucht, ihr gegenüber mal so ganz neutral, als es ist eine neue Person, der ich begegne, mit einem neuen, mit komplett neutralem Blick. Und die war total irritiert davon, weil die kannte das gar nicht anders, dass sie von vorne weg, also voreingenommen, man ihr entgegentritt. Und da braucht man ein bisschen Ausdauer, muss ich ehrlich sagen, weil das ja auch ungewohnt sein kann für den Gegenüber.
Ja, aber es ist auch ganz wichtig, wenn du diese Wertschätzung machst, du machst sie nicht, um ein positives Feedback zu bekommen. Sondern du machst es wirklich, weil es aus deinem Herzen kommt. Du teilst es und die Irritation ist dann auch in Ordnung. Mhm. Und Mitgefühl verstehen wir vielleicht auch. Mhm. Sie ist erstmal irritiert, weil sie war jetzt lange nicht gewohnt, dass ich freundlich bin und so weiter. Das Zweite ist, eine Gefahr ist bei Wertschätzung, ist es manchmal, dass wir zu Schmeichelei neigen. Das ist zum Beispiel auch, dass wir eigentlich was Freundliches sagen, um etwas zu bekommen. Mhm. Deswegen müssen wir ganz vorsichtig sein, wenn wir etwas wertschätzen, muss es wirklich aus dem Herzen sein. Du teilst es, weil du es fühlst. Und es hat was damit zu tun, ich wertschätze deine mitfühlende Ehrlichkeit, weil dadurch fühle ich mich bei dir sicher und weil ich weiß, du sprichst ehrlich mit mir und das Gleiche machst du auch mitfühlen. Das heißt, es ist niemals verletzend und grob. Mhm. Ja, und dadurch ist es so, fühle ich mich noch sicherer bei dir. Und dann merkst du, das ist nicht irgendwie, um dir zu schmeicheln, sondern ich teile auch was von mir. Mhm. Ich teile auch meine Unsicherheit dabei und ich teile auch, was es mit mir macht, wenn du so mitfühlend ehrlich bist. Und dann gibt es eine ganz andere Verbindung zwischen uns. Und wenn du dann irritiert guckst, ist es für mich nicht so schlimm, ja, wenn ich das so sage, weil mein Bestreben dahinter so rein ist. Ja, und dann darf der Mensch vielleicht noch 3 Tage irritiert sein. Vielleicht kommt er 4 Tage später an und sagt, ach, es war schön, was du gesagt hast. Und hab dann noch ein paar Tage drüber nachgedacht, das hat mich richtig berührt.
Es klingt so verdammt einfach bei dir, wenn du darüber erzählst, muss ich ja sagen. Da sprechen wir ja auch von diesem, ja, also loslassen. Ne? Ein Workshop heißt Loslassen und...
Die Kunst des Loslassens, ja.
Die Kunst des Loslassens, genau. Und da muss man ja auch schon eine ganze Menge loslassen, nämlich auch seine eigenen Konzepte, seine eigenen, also ne, wenn du davon redest, aus dem Herzen heraus was zu tun, dann fange ich vielleicht an, das zu machen und dann überlege ich so, also würde ich jetzt gleich wieder, mein Affengeist würde sich einschalten und sagen, ist es jetzt losgelöst von allem, ja, oder erwarte ich jetzt was? Also ich fange dann wieder an, vielleicht mich zu bewerten. Ne? Also das ist ja, wenn du von Loslassen sprichst, also die Kunst des Loslassen, was beinhaltet diese Überschrift?
Erstmal ist es ein Praxisweg. Mhm. Wir können es nicht, wir üben das. Mhm. Ja, wir üben das, weil wir es nicht können. Und dann ist es ganz wichtig zu entscheiden, weil manche schon so früh in der Praxis so streng mit sich sind, dass sie das unbedingt können wollen. Wir gehen ins Fitnessstudio und wir geben auf, weil ich kann noch nicht 20 Liga.
Ja, Yoga auch.
Klimmzüge oder so,
genau. Manche geben Yoga auch, weil sie sich nie die sehen, dann andere vergleichen sich, die sich irgendwie, einen Knoten in ihre Beine machen und geben auf und sagen so, also höre ich auch ganz oft so, nee, Yoga ist nichts für mich, ich kann mich nicht so verbiegen, genau. Ne? So, ja. Weil.
Genau das. Oder ich kann kein Fitness machen, weil ich bin noch nicht fit genug.
Ja.
Genau. Und das Ding ist, wir können es nicht, wir üben das. Und weil wir es nicht können, müssen wir es üben. Mhm. Und von daher ist es ein Praxisweg, der Geduld braucht. Und wenn andere das nach 4 Jahren, 5 Jahren Praxis so gut können, kann man auf Neid schauen oder erkennen, wenn man 5 Jahre praktiziert, dann kann man das vielleicht genauso gut oder ähnlich gut. Ja. Und dann kann das auch einen ermutigen, diesen Praxisweg zu gehen, weil wenn ich meine Lehrerin sehe, wie tief die in der Praxis sind und wie sehr sie Mitgefühl nicht nur konzeptionell verstehen, sondern wirklich verkörpern mit allem, wie sie so sprechen und einem sind, merkt man, wow, die sind noch wirklich tiefer da drin. Mhm. Und das ermutigt mich. Und dann möchte ich mit diesen Menschen noch mehr zusammen sein und von denen lernen und mit denen zusammen praktizieren. Und das ist ein wichtiger Teil, dass allein diesen Weg zu gehen, ist teilweise sehr schwer. Mhm. Und eine Gemeinschaft zu haben um sie herum, die genauso praktiziert, zum Beispiel achtsames Sprechen. Mhm. Wenn du nur unter Freundinnen und Freundinnen bist, die gewohnt sind, dass 40% ihrer Unterhaltung schlecht über andere reden ist, so ein cooles Ablästern und lustig machen. Und das ist auch unter den Freundinnen vielleicht oder Freunden dann sehr amüsant. Aber eigentlich wässert es in dir das diskriminierende Denken, dein Neid, deine Eifersucht, dein Menschenhass und so weiter. Und es kreiert nicht mehr Liebe und Mitgefühl. Ja, oder du hast 10 Freundinnen, die dich freundlich ermahnen, wenn du schlecht über jemanden redest und sagst, ach komm, lass uns nicht so schlecht über diese Menschen reden. Ich weiß, es ist nicht so einfach mit diesen Menschen für dich, aber lass uns konzentrieren darauf, zu verstehen, warum dieser Mensch das noch nicht so gut kann und wie wir ihn unterstützen können, diesen Menschen, dass er sich uns gegenüber respektvoller oder freundlicher verhalten kann, dass wir liebevoll unsere Grenzen mitteilen können. Mhm. Wenn du so eine Freundin hast oder solche Freundinnen, die das nicht nur dir raten, sondern das auch vorleben, wo du siehst, wie die damit umgehen und dich inspirieren, dann ist das eine sehr wichtige Unterstützung. Also so eine Gemeinschaft von Menschen, die auch diesen Weg gehen.
Man hat ja auch, wenn man da mal so einen Spiegel vorgehalten bekommt, ne, ist ja dann in dem Fall so, das ist ja auch wirklich kostbar, weil man dann eigentlich schnell sich selber auch gut reflektieren kann und merkt so, ja. WhatsApp.
Wow, das ist eine, genau, eine alte Gewohnheit,
und ja, genau, ja.
die da durchgekommen ist, die ich eigentlich selber gar nicht mag, weil meine eigene Ethik eigentlich das nicht will, aber da war halt eine alte Gewohnheit und danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Und ja, da ist eine Gemeinschaft gut, da ist vielleicht aber auch Lehrerinnen gut, also so Begleitpersonen, die so ein bisschen, die noch tiefer drin sind und die auch, wenn du merkst, so, selbst meine Freundinnen können mir jetzt nicht helfen, dass du da auch nochmal hingehen kannst und sagen kannst, ich brauche mal deine Hilfe. Und dann weiß ich zum Beispiel in meinem Fall 4, 5 Leute eigentlich, wo ich hingehen kann, wenn ich nicht weiterkomme und merke, so, da schaffe ich nicht, da mitfühlend zu sein.
Aber das bedarf schon natürlich auch die Selbsterkenntnis, ne? Also das, die Selbstreflexion, um zu verstehen, ey, da war ich jetzt irgendwie, ich habe gedacht, ich bin total cool und kann es total irgendwie, bin fair und keine Ahnung, und in Wirklichkeit war ich vielleicht irgendwie rassistisch oder sonst irgendwas. Also da muss man ja schon auch echt ehrlich zu sich selber sein können. Ne? Und ich glaube, das ist ja tatsächlich was, was in der Gesellschaft das Schwierige ist, weil die meisten sehen halt ihre Bubble und sprechen aus, also ihre Sichtweise. Und da hinzukommen, das ist schon intensiv, glaube ich. Da muss man schon auch, glaube ich, bereit zu sein.
Also das Wichtigste ist wirklich, dass es aus einer eigenen Ansicht kommt. Nicht, weil du es irgendwo gelesen hast, irgendwie, oder jemand dir gesagt hast, dem du denkst, du bist ganz cool drauf. Das Wichtigste ist eigentlich deine eigene Einsicht. Ich möchte so leben. Ich möchte nicht, du hast verstanden, wie es dazu führt, wenn du weiterhin deine Wut nicht unter Kontrolle hast. Du merkst, deine Beziehungen werden immer schlechter. Das Vertrauen in Beziehungen geht kaputt, du verletzt Menschen und du fühlst danach Schuld und Scham. Und irgendwann merkst du, wow, ich will so nicht mehr leben. Ich will
ja, vielleicht auch sogar allein, weil alle sich schon vielleicht abgewandt haben.
Naja, man findet immer auch.
Man findet immer
Leute, die ähnlich tief leiden und einem dann auch nochmal gegenseitig man sich dann was antut.
Ja, okay.
Aber auf jeden Fall kann da die Einsicht kommen, ich möchte gewaltfrei kommunizieren lernen. Weil ich will das nicht. Ich will meinen Liebsten nicht Gewalt antun. Und wenn dann die Einsicht wirklich da ist, das ist das Allerwichtigste. Von da aus geht's los, dann sagst du, der gute Wille ist jetzt da, jetzt brauche ich nur noch Hilfe, Unterstützung, jetzt muss ich es noch lernen, wie macht man das eigentlich? Wie kann man eigentlich gewaltfrei kommunizieren? Und wie gesagt, da ist es gut, eine oder mehrere gute Lehrerinnen zu haben, die einen begleiten können und dass man eine Gemeinschaft hat, die das Gleiche bestreben hat. So eine Gruppe von Menschen, die sich dazu treffen, die alle sagen, wir haben alle Schwierigkeiten, gewaltfrei zu kommunizieren. Das kann sehr ermutigend sein, auf vielen Ebenen, sich mit Gleichgesinnten dazu verabreden. Und das sind wichtige Unterstützungen. Und das andere ist aber die Erinnerung wieder immer erstmal da anfangen, wo es einfach ist. Und manche sind auch ungeduldig, die versuchen gleich, die härtesten Brocken, wie gesagt, mitfühlen mit den schwierigsten Menschen, die sie kennen und frustrieren daran. Das ist so, wenn du beim Gewichtheben lernst und man fängst gleich an, 250 Kilogramm zu heben, anstatt mit 50 oder so. Und man weiß, du kannst es vielleicht schaffen auf 250 durch das richtige Training, aber nach 10 Jahren präzisem Training, weil wenn du es sofort machst, kannst du dich sogar verletzen.
Ja.
Und so würde ich es auch machen mit dieser Mitgefühlspraxis, die nicht zu übernehmen. Sei da auch ganz ehrlich mit dir und geduldig. Fang da an, wo es sehr leicht fällt. Und selbst da wirst du merken, es gibt genug Schwierigkeiten.
Na, auf jeden Fall, bin ich überzeugt. Und was bedeutet jetzt, wenn wir jetzt loslassen, was bedeutet für dich dieses Wort loslassen?
Naja, was sehr gerne und missverstanden wird beim Loslassen, ist, dass das Loslassen loswerden ist. Das hatte ich auch schon, ist ein Satz, den Schülerinnen öfter von mir hören.
Loswerden, ja.
Weil es ist nur eine Strategie, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen. Das ist Ignoranz, genau, und Flucht. Ja? Ja. Das sind eigentlich zwei verschiedene Strategien. Das andere ist zerstören wollen, manipulieren wollen, gewalttätig. Ja? Mhm. Haben wir quasi drei Hauptstrategien, wie wir damit umgehen. Und alle drei helfen nichts.
Nee, es würde dich wieder einholen.
Ja, Gewalt, Hass, Wut wird noch mehr Leiden erzeugen. Flucht, Sucht, wird Schwierigkeiten erzeugen wollen und Ignoranz und Verwirrung hat auch kein Problem, wirklich gelöst. Ja?
Ja.
So, und von daher ist die Antwort darauf wirklich, sich dem wirklich zu widmen, ganz präsent, wirklich da zu sein. Da ist eine Traurigkeit, die möchtest du nicht mehr haben in dein Bewusstsein. Das heißt, wir rennen, können davon wegrennen, versuchen ganz viele Filme zu schauen, ganz viel Alkohol zu trinken, ganz viel Vermeidungsstrategien zu haben. Wir können die Trauer durch unseren Ärger verdecken versuchen oder wir versuchen einfach nichts zu fühlen. Aber wie gesagt, das schafft nur mehr Schwierigkeiten, es potenziert sie sogar noch. Wir nennen das den zweiten Fall. Ja, der erste Fall ist der Schmerz und die Schwierigkeit. Und der zweite Fall ist unsere Reaktion darauf, unsere unheilsame Reaktion darauf. Und die potenziert die Schwierigkeit. Der Schmerz ist unvermeidbar. Das Leben ist immer wieder, dass wir Pfeile bekommen. Den ersten Fall werden wir immer wieder auf uns geschossen bekommen. Aber den zweiten Fall, da haben wir Kontrolle über. Wie antworte ich auf den Schmerz? Und das braucht Mut, ja, und Ermutigung manchmal, zu sagen, ich stelle mich meine Trauer. Ja, vielleicht ist die Idee, wenn ich mich wirklich fühle, dann zerplatzt mir die Brust denn, vor Schmerz und Traurigkeit. Und deswegen brauchen wir den Mut, uns dem zu stellen und zu sagen, ich fühle zumindest so viel Traurigkeit heute, wie ich heute aushalten kann. Das ist nur ein bisschen davon ist. Ja? Und durch dieses Fühlen und sich dem präsent stellen, tatsächlich löst sich Traurigkeit auf, vielleicht verstehe ich auch dahinter, warum die Traurigkeit eigentlich da ist. Und dass sie sagt, Benjamin, du achtest nicht gut genug auf dich. Ja, du nimmst dir nicht genug Zeit für deine Beziehung und du sprichst zu gewaltvoll, deswegen wenden sich Menschen ab und deswegen fühlst du dich einsam. Dann merke ich, Mann, ich muss wirklich lernen, liebevoller zu sprechen. Und das will mir die Traurigkeit sagen, Benjamin, du achtest nicht gut auf dich. Deswegen bist du einsam, weil du deinem Ärger noch nicht gut umgehst. Und dann merke ich, die Traurigkeit hat einerseits geht sie langsam, kann sie mich verlassen als ein Botschafter oder Botschafterin. Und andererseits entsteht da etwas wie tieferes Verstehen und Einsicht. Was ist die Transformation eigentlich? Das heißt, ich werde nicht die Traurigkeit los, sondern ich transformiere die Trauer in ein tieferes Verstehen. Und dann sage ich, danke Traurigkeit, dass du da warst in meinem Leben und durch dich habe ich mehr Einsicht gewonnen. Dann werden diese Signale auf einmal deine Freundin. Ja, in deinem
Leben. Ja, voll schön. Ich bin tatsächlich auch gerade so für mich persönlich an dem Punkt, wir haben irgendwie 1000 Bücher gelesen von irgendwen, irgendwelche Konzepte und mir ist irgendwann aufgefallen, dass es ja auch immer dann Konzepte sind, die ich mir von Meinungen anderer, die ich mir immer wieder reinziehe und mir das, mein Ego-Verstand mir immer eine Erklärung quasi gibt, warum etwas ist. Und so seit dem letzten, guten halben Jahr gehe ich genau in dieses Fühlen. Und es ist faszinierend, wenn man sich von diesem Gefühl, mal unabhängig, woher es kommt, egal, das Gefühl ist da, ich lade dieses Gefühl ein, da zu sein, was ich Existenzangst zum Beispiel. Und wenn ich mich dann davon so mal richtig auffressen lasse, von diesem Existenzangstgefühl zum Beispiel, wie es sich dann wie Luft auflöst, also tatsächlich. Also es ist, glaube ich, der Schlüssel vieler Probleme, dieses Nicht-Fühlen, ne? Wie wir das ja auch vorhin schon besprochen haben, dass es eigentlich vielleicht der Schlüssel aller Probleme sein kann. Hey Leute, fühlt euch. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
Aber es ist auch nicht so einfach und ich würde auch nicht empfehlen, zu Leute zu sagen, fühlt euch sofort.
Nee, das ist ein Prozess, glaube ich. Auch. Begleiten, ich meine, es bedarf auch die Begleitung. Also das kann ich auch sagen. Man kann nicht immer alleine durchgehen. Ne?
Das, ja, genau, das hat ja gesagt, dass gut, dass da Lehrerinnen sind oder eine Gemeinschaft. Aber das andere ist, was viele unterschätzen in der Psychologie, ist der Weg über den Körper. Wir haben in unserer Zeit sehr die Beziehung zu unserem Körper verloren. In unserer Tradition nach Dignatan sprechen wir überhaupt über 8 Körper.
Und 8 Körper.
Da werde ich jetzt aber nicht alle überfordern. Es reicht, wenn wir jetzt einfach nur über diesen physischen Körper sprechen. Und da haben schon viele nicht mehr den Kontakt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, zu stoppen und zu atmen, weil wir durch den Atem alleine unser Geistbewusstsein mit unserem Körper verbinden. Am besten sogar in den weichen Bauch hinein und nicht in die Brust, weil die Brustatmung triggert manchmal auch eine Traurigkeit oder Schmerz und Ängste auch, die in der Brust sind, sondern in diesen schönen weichen Bauch hinein, ja, also im Unterbauch. Und das verbindet uns sofort, bringt quasi die Aufmerksamkeit raus aus diesem Bereich, der vielleicht verwirrt ist, emotional sind wir verwirrt, geistig auch, und bringt uns wieder runter in so einen friedlichen Bauch, das Zentrum unseres gesamten Körpers. Und allein nur diese Atmung dreimal tief ein und aus, ganz bewusst dem vollkommen zu folgen, also wirklich ein- und ausatmen, vollkommen folgen, dadurch entspanne ich mich schon. Dadurch ist die Aufmerksamkeit runter und ich spüre schon ein bisschen mehr Frische und Ruhe und Klarheit in mir und ein bisschen mehr Befreiung. Und daraus wird es leichter, wieder überhaupt ins Gefühl zu kommen oder über einen klaren Gedanken zu fassen. Das ist so eine unglaublich simple Technik.
Kann jeder sofort damit anfangen letztlich. Ja.
Genau, und manchmal sogar verbunden, weil sagen beim Sitzen gelingt es vielen nicht. Wenn die so voller Schmerz sind, dann macht es nur hibbliger, wenn sie sitzen. Und deswegen haben wir das achtsame Gehen.
Dadurch habe ich dich übrigens kennengelernt damals, durch dieses achtsame, bewusste Gehen.
Und dadurch, für viele ist es wichtig, wirklich körperlich aktiv zu sein. Und sich bewegen zu können. Wenn man dann den Atem mit der Körperbewegung verbindet, das kennen ja viele auch, wenn man einen Spaziergang macht und wirklich den Wald genießt, dann entspannst du dich, dann fühlst du dich ruhiger, du fühlst dich wieder verbundener und weniger einsam, weil du wirklich verbunden dich fühlst. Und dann hast du auf einmal wieder einen klaren Gedanken und kannst dich wieder ganz normal fühlen und wieder klarer denken. Und je nachdem, welcher Ort es ist, wenn es so ein schöner Bergsee ist mit schönen Bergen und Stille, ist das natürlich nochmal intensivierter, dieser Effekt. Aber du brauchst gar nicht unbedingt einen Berg und einen Bergsee. Das kannst du sogar zu Hause bei dir machen, du kannst es in der Küche machen, im Büro, in der Büroetage. Es gibt immer die Möglichkeit, für dich durchzuatmen und achtsam zu gehen, ein paar Schritte zu gehen. Mit jedem Einatmen ein Schritt, mit jedem Ausatmen ein Schritt. Und das ist eigentlich etwas, glaube ich, das ist das Wichtigste, dass wir nicht sagen, fühlt euch einfach, weil die sagen, ich fühle ja so viel, ich fühle ja so viel Ärger. Das heißt, das ist nicht wirklich dann hilfreich, sondern erstmal spüre deinen Körper wieder, spüre deinen Atem und lade den Frieden wieder und das geerdet sein wieder ein. Das heißt, ich nehme immer gerne so das Bild von der Schneekugel. Das heißt, wenn du sehr aufgewühlt bist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist dieses Glas getrübt. Ja? Und was wir machen ist, durch diese Bauchatmung ist das wie ein Hinsetzen dieser Schneekugel und du kannst beobachten, wie sich diese Trübstoffe von selbst niederlegen. Erst die groberen und dann am Ende die feineren. Und so ist es auch mit unseren Emotionen, die haben verschiedene Ebenen, es gibt sehr grobe, ein bisschen weniger grobe und sehr feine. Und Traurigkeit zum Beispiel ist recht fein, das braucht einfach viel länger. Ärger zum Beispiel ist sehr grob, das geht schnell hoch und geht schnell wieder runter, weil es grob ist. Traurigkeit ist sehr fein, das heißt, die zeigt sich manchmal, man ist überrascht auf einmal, ist auf einmal ganz viel Traurigkeit da. Und die braucht dann aber auch wesentlich länger nochmal, dass sie energetisch also wirklich, wenn du mal richtig geweint hast, merkst du manchmal zwei Tage später noch so ein bisschen, diese Traurigkeit energetisch ist noch so ein bisschen in meinem Körper.
Stimmt, das braucht ein bisschen Zeit.
Und das ist das, was du beobachten kannst, wenn du dir eine Zeit nimmst dafür. Und wie gesagt, gerade bei Traurigkeit würde ich nicht empfehlen zu sitzen, würde ich wirklich empfehlen, mach was achtsam physisches, was dir gut tut.
Achtsam, das ist ja ganz wichtig. Ja. Viele lenken sich ja dann auch ab. Ne?
Genau,
ja
mit Leistungstraining. Und das macht verzögert zwar, dann hast du ein Jahr lang, kannst zum Beispiel Leute, die Schwierigkeiten einzuschlafen haben, die versuchen sich so kaputt zu trainieren.
Das geht öfter mal. Dass ich bloß müde bin.
Und das dann geht dann natürlich bis dahin, bis du wirklich krank oder verletzt bist. Und dann ist aber trotzdem deine Depression nicht weg. Ja, dann ist nämlich dein Körper auch noch kaputt.
Fertig, ja.
Deswegen ist das nicht die Lösung, deswegen die Betonung auf achtsam mit dem Körper umzugehen. Das muss ja nicht Yoga, Qigong, Tai Chi sein oder Lujong, was so wirklich achtsame Bewegungstechniken sind. Es kann einfach wirklich nur spazieren gehen sein. Und es kann auch sein, dass du nicht kompetitiv Volleyball spielst oder so oder einfach nur aus Freude dich bewegst, einfach spielerische Freude wieder entwickelst in der Bewegung.
Ich mache das ja tatsächlich immer beim Putzen, ne? Ja. Putzen ist immer für mich so Putzen. Und mir hat mal eine Freundin erzählt, dass für sie Putzen meditieren ist. Ja. Und ich so, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das ist für mich Stress. So, aber wenn man das mal wirklich bewusst, ich nehme das jetzt als meditatives Tun, egal ob jetzt Flohschrubbe oder sonst was, sondern ich tue das jetzt, weil ich es einfach tue. Und da kommt dann direkt der Frieden und die Ruhe, auch mit der Situation, dass ich jetzt das ganze Haus putzen muss oder so. Ne?
Ja, das ist ein tolles Beispiel. Ja.
Putzen als Meditation. Achtsam putzen.
Tatsächlich alle unsere alltäglichen Dinge. Und es ist sowas wie zum Beispiel auch Zähne putzen.
Ja.
Vielleicht denkst du, wann sind diese 3 Minuten vorbei? Ja, irgendwie, ich habe noch was Wichtigeres zu tun, ich bin doch Topmanager. Ja?
Ja,
3 Minuten verdiene ich eigentlich so und so viel Geld.
Vergeudete Zeit mit Zähne putzen.
Und wenn, das ist natürlich ein super Weg zum Burnout.
Ja.
Und wenn dieser Topmanager lernt, die Zähne so mit der ganzen Achtsamkeit und Liebe zu putzen, so vollkommen zu putzen, wirklich diesen Zahn. Dann merkt er, dass dies eine Nahrung ist für seinen Frieden, für seine Ruhe und aber auch für seine Kreativität und seine Energie, die er vielleicht braucht für den anstrengenden Job, den er zu bewältigen hat. Oder sie. Ja,
oder sie, genau.
Zu bewältigen hat, ja.
Schön. Eine Sache würde ich noch gerne kurz mit dir ansprechen, weil ich finde, das ist immer so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, aber ein sehr essentielles Thema. Und zwar gibt es ja einen Workshop von dir, der nennt sich Leben und Sterben. Und beim Wort Sterben, das kann viele ja direkt triggern, ne? Weil die sich mich nicht mit dieser Todessituation oder wie auch immer auseinandersetzen. Was bedeutet das für dich, Leben und Sterben?
Ja. Ich hole ein bisschen mehr aus. Also ich habe eigentlich in diesem Jahr, und ich glaube, es war sogar zur Zeit des letzten Yoga United Festivals, wurde mir eigentlich so ein bisschen bewusster, was eigentlich die Kernthemen sind, die ich mache.
Ja.
Und ich denke, meine Kernthemen sind also wirklich so ein bewusstes Leben, das Leben wirklich zu verstehen und wirklich zu leben. Das andere ist wirklich zu lieben, das andere ist wirklich loszulassen, was ist Wahres loslassen. Und das Ganze ist nochmal umrahmt, deswegen so ein viertes Thema ist, was ist wahre Freude? Weil wir brauchen diese Freude in allen Elementen als eine Grundenergie, damit uns das präsente Leben Spaß macht. Warum sollte man achtsam leben? Weil es dich mit der wahren Freude verbindet. Warum sollte ich wirklich lieben? Weil dass du dieses wahre Glück der Liebe erfährst, nicht das Lieben, was du denkst, bringt Leiden und Schwierigkeiten.
Abhängigkeiten oder sonst was, ja.
Wahre Liebe bringt reine Freude.
Ja,
wenn deine Liebesbeziehung keine Freude bringt, ist es keine Liebe. Und genauso loslassen, du wirst die Kraft nur haben, wenn du die Freude in dir näherst. Deswegen ist es oft wichtig, bevor wir psychologische Prozesse starten, ist eigentlich, oder Schwierigkeiten versuchen zu lösen, ist sie, wir sagen, wir beginnen mit der Ernte. Ein Bauer, der zum Beispiel halb verhungert das Jahr beginnt, der hat große Schwierigkeiten, den Acker zu bestellen.
Ja.
Das heißt, du beginnst erstmal mit der Ernte. Du nährst dich mit Wertschätzung für dich selbst. Selbst in der schwierigsten Situation kannst du noch immer Dinge finden, die du wertschätzen kannst. Und das sind die schönen Qualitäten in dir und die stärkst du schon mal gleichzeitig und du nährst dich mit dieser Freude daran. Und das ist auch wichtig, wenn ich loslassen möchte und wenn ich transformieren möchte, es muss Freude machen, sonst wirst du das nicht lange machen.
Mhm.
Ja, und sonst hast du nicht genug Kraft.
Mhm.
Das ist quasi unsere Früchte, die uns erstmal nähren für die harte Arbeit. Und ja, aus diesem Feld Leben, Lieben, Loslassen und wahre Freude gibt es das Leben. Und ich habe tatsächlich, wie du schon sagst, ich weiß, dass das Wort Tod oder Sterben viele triggert und ich habe sehr oft darüber nachgedacht, es nicht zu benutzen.
Mhm.
Und ich sage mal so, es gibt viele KollegInnen, die es nicht machen. Es gibt, selbst in meiner Tradition, nennen sie es Art of Living oder Leben ist, was jetzt passiert, heißt es. Das Leben verstehen. was mich und andere besser verstehen vielleicht. Ja? Mhm. Und letztendlich sind es nur Umschreibungen für das gleiche Thema, mhm. weil wir können das Leben nur verstehen, wenn wir das Sterben verstehen.
Ja.
Es geht nicht drum herum. Und ich habe mir überlegt, nehme ich es raus, damit mehr Leute in den Workshop kommen? Und dann habe ich mir gedacht, das funktioniert so nicht, weil die werden schockiert sein, wenn wir dann mit Sterbemeditation arbeiten, wenn sie wirklich den Sterbeprozess durchgehen, wow. Werden sie, glaube ich, sagen so, ey, das wusste ich aber nicht, das ist mir echt zu krass gerade, was hier passiert.
Ja.
Das heißt, für mich ist es, habe ich gesagt, wenn ich so tief mit den Leuten gehen möchte, dann sollte ich von Anfang an ehrlich sein, sagen, wir werden, das Thema gehört dazu. Und für mich gehört eben das dazu, wenn wir uns über das Leben arbeiten, müssen das Sterben integrieren.
Und das wird so wirklich totgeschwiegen, so kann man es ja. wirklich nennen.
Ja.
Und das beschäftigt mich auch. Natürlich, der Körper ist endlich. Ne? Also davon ja. kann man jetzt auf jeden Fall ausgehen, dass das Fahrrad, was wir hier fahren.
Es ist nicht das einzige Tabuthema. Ja. Wir sagen, es gibt vier Haupttabuthemen.
Noch mehr. Okay.
Das erste ist Krankheit.
Auch, ja.
Ja, das erste ist Krankheit. Das zweite ist Verlust von allem, was du besitzt.
Ja, das ist auch, ja.
ja.
Ohnmacht dann auch, ne? Das bringt bei vielen, glaube ich, wenn man das direkt sagt, so.
Wenn die Menschen nicht so verblendet werden, dass sie alles verlieren, würden sie nicht so viel Lebensenergie verlieren in Anhäufung von Reichtum. Mhm. Weil Anhäufung von Reichtum ist Stress.
Mega.
Das Anhäufen ist Stress und es Verwalten ist Stress.
Ja.
Weil du willst es ja behalten. Wenn du erstmal so viel Reichtum hast, willst du es ja irgendwie behalten, beschützen und immer
mehr auch, ne?
Mehr oder zumindest, dass es gleich bleibt.
Ja.
Das ist sehr viel Verwaltungsstress und gibt viel Druck, viele Häuser zu haben. Ja?
Mhm.
Und von daher, ich glaube, das basiert darauf, dass die Leute nicht verstehen, dass sie es eh verlieren. Weil wenn man das jeden Tag rezitiert, dann ist das klar, dass das nicht so viel Wert hat, so viel anzuhäufen. Andere Dinge sind viel wichtiger. Und zwar zu helfen, Menschen, die nicht so viel haben, Zeit zu haben für die Praxis, für die eigene Heilung, für andere da zu sein. Das wird viel wichtiger, als noch 2 Stunden Überstunden zu machen, um noch mehr anzuhaufen.
Das sieht man ja auch jetzt schon. Ne? Also eigentlich, alle Signale sprechen ja dafür, dass wir halt zusammenrücken und füreinander da sind. Und das alles, ja, wenn von oben was vom Himmel fällt, dann hast du plötzlich nichts mehr, was zählt dann. Nämlich die Liebe, die Verbundenheit und die Menschen, die da sind, um mir auch vielleicht zu helfen oder mit mir zu sein und wieder neu aufzubauen. Ne? Und deswegen ist es so spannend. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch ewig drüber erzählen, weil ich fände es auch nochmal spannend, einen ganzen Podcast davon zu machen, über das Sterben einfach. Ne?
Aber auch das, auch wenn du sagst, es ist wichtig, die Beziehung, auch, wir müssen auch dann ehrlich sein, wir werden alle Menschen verlieren.
Mhm.
Und
ja,
alle Menschen werden uns verlieren. Ja?
Wow, ja.
Und das gehört auch dazu. Und das heißt, das macht mich demütiger für jeden Augenblick, den ich mit jemandem habe.
Mhm.
Und mit dem liebevoll zu sein, Streitereien früh zu lösen, das nicht, wenn du morgen stirbst, das Letzte ist, was du denkst, Benjamin ist echt ein Arschloch. Das wäre eigentlich schade, wenn ich dich dann besuche, wir hatten 10 Jahre Freundschaft und der letzte Tag war, wo du denkst, der ist echt mies, der hat echt was Mieses gesagt und der hat sich danach nicht entschuldigt.
Mhm.
Und da die Kraft zu haben, zu wissen, wenn die jetzt hier rausgeht, vielleicht wird sie morgen sterben. Und dann gehe ich vielleicht zu dir und sage, es tut mir leid, das war mies. Ja, und ich möchte das nochmal klären mit dir, dass man das früh genug klärt.
Mhm.
Und dann solche Dinge kommen durch das Bewusstsein über den Tod und die Vergänglichkeit. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir uns morgen nochmal wiedersehen.
Ja.
Manche Freundschaften enden sogar so, die sterben gar nicht.
Habe ich auch.
Die kommen einfach nicht mehr wieder, weil sie so verletzt sind.
Ja, ja, wow. Ja.
Und dann ist das Letzte, was sie in sich haben, ist, boah, das war wirklich was Verletzendes. So. Ja. Deswegen so wichtig, das zu lernen, Konflikte früh zu lösen.
Schön.
Was auch noch ein Tabuthema ist, dass wir alle altern. Ja, Gott mit dazu. Und,
ich nicht. Ich kann es dir sagen, ich nicht.
Und das ist aber alles mit dem Tod, interessanterweise ist all das verbunden.
Verfall, ne?
Ja,
so ein bisschen mit Verfall.
Diese Krankheit, Verlust und Alter verbinden wir. Deswegen ist das Tod, das Thema ist so fast am größten, weil es alle so miteinander verbindet. Weil wir glauben an den Tod an sich, und das Tod ist halt quasi so, eines ist the worst case. Mhm. Es gibt noch, natürlich noch Ausnahmen, für manche ist es eine Hoffnung auch, einen Schmerz zu verlieren. Mhm. Es ist so, was wir sagen, the source of non-being auch, in der extremsten Form. Ja, irgendwie, weil das, was ich bin, ist schlimm und ich will etwas anderes werden oder sein.
Ja, wow. Ja.
Es gibt eine schwächere Form, wie ich bin jetzt kein Dr. Benjamin Jun, ja, und jetzt mag ich nicht, dass ich das nicht bin und ich möchte das werden. Also es ist immer verbunden, dieses nicht werden wollen und werden wollen. Und dann gibt es in der Extremform natürlich auch, dass ich nicht mehr leben möchte. Ja. Das ist die extreme Energie davon. Ja.
Wow.
Und grundsätzlich ist es aber so, dass wir Angst, so sehr Angst vor dem Tod haben, weil wir Angst haben, alles zu verlieren, krank zu werden, alt zu werden und so weiter und alles, ja, Menschen zu verlieren und Besitz zu verlieren. Aber wenn du dir sicher bist, dass es da kein Entkommen gibt, dass wir alle, wie wir hier sind, dass es ein Gesetz ist, quasi unserer menschlichen Lebendigkeit und deswegen auch nur Leben möglich ist. Also es ist einerseits ja auch nicht nur Scheiße, der Tod erfunden, ja, sondern durch dieses Gesetz sind wir überhaupt lebendig. Ja, und ist Transformation möglich. Und deswegen sind wir kein fünfjähriges Kind mehr, ja, weil wir uns ständig verändern. Und deswegen machen wir nicht mehr die gleichen Fehler, weil wir in der Lage sind, dazu zu lernen.
Ja, das ist ja generell, was ich auch glaube, warum das so ein Tabuthema ist, weil es sowas... es ist so unerwartet. Also unerwartet ist es nicht, unerwartet ist es nicht, aber es ist so, ich weiß nicht, was es bedeutet überhaupt. Also wie fühlt sich das an? Was kommt danach? Oder bin ich einfach Schall und Rauch nur noch?
Ja, ja.
Ich glaube, das ist auch noch so eine zusätzliche Stellschraube, warum man darüber nicht so gerne spricht, weil es halt so, ja, so ein unerforschtes Feld ist, wo ich dann mal denke, es ist auch gut so.
Andersrum. Den einen bringt es dazu, der möchte mich beschäftigen. Das ist ja, weiß man, Ignoranz und Verwirrung. Mhm. Das ist eine Strategie, mit etwas Unangenehmem umzugehen. Ich ignoriere es einfach. Mhm. Für jemand anderes kann es sein, zu sagen, ich möchte das noch tiefer verstehen. Dann kommen wir wieder zum Loslassen. Meine Todesangst oder meine Verwirrung loslassen, indem ich mich dem stelle. Ich möchte das wirklich verstehen. Was ist passiert, wenn ich sterbe? Und
ist es nicht das Ego, was das unbedingt wissen will? Der rationale Verstand?
Das ist auch nicht unbedingt schlimm, wenn ein Teil davon das wissen möchte. Mhm. Grundsätzlich hat das Ego erstmal Angst vor dem Tod und hat die Idee von, dass dieses getrennte Selbst dann weggeht. Und vielleicht nimmt es auch noch so ein verwirrtes Konzept über, was ihm Hoffnung gibt, dass ich danach in den Himmel komme oder so. Mhm. Oder ich komme... das und das wird passieren. Und das mag es Ego natürlich, dass da was ganz Tolles kommen wird. Mhm. Was, ich werde in einer perfekten Welt leben. Mhm. Grundsätzlich können wir sagen, dass eigentlich, wenn wir wirklich tiefer reinschauen, die Realität eines Himmels eigentlich schrecklich ist. Weil nur Lernen und Fortentwicklung möglich ist durch unser Leiden, was ich schon mal gesagt habe, durch die Schwierigkeiten, die wir erlebt haben, haben wir auch die Möglichkeit, eine philosophische, spirituelle Tiefe zu entwickeln. Mhm. Ja? Und es ist in gewisser Weise auch ein Geschenk, eine Einladung, tiefer zu schauen und tiefer zu fühlen, tiefere Erfahrungen zu machen. Und ich glaube eigentlich eher nicht, dass das Ego das will, sondern es ist eigentlich etwas Tieferes in uns. Und das wieder auf die All-Eins-Sein, das eigentlich weiß, dass Leben und Sterben nur ein Konzept unseres Geistes ist. Mhm. Dass es kein und Abnehmen und Zunehmen gibt. Und dass es nicht möglich ist, dass aus etwas nichts wird. Und selbst als Wissenschaftler, wenn du irgendwas betrachtest, du wirst niemals erkennen, dass etwas zu nichts wird. Selbst wenn du ein Papier verbrennst, ja, kannst du das auflösen, in was es geworden ist. Da ist wieder Wasser, da ist CO2, da sind Rußpartikel und so weiter. Das heißt, es wird nichts zu nichts, auch wenn es vielleicht für dich nicht mehr als Papier erkennbar ist. Genauso ist das Papier eigentlich nie geboren worden, weil das Papier besteht nicht aus Papierelementen, sondern es besteht aus Evolution von Milliarden Jahren, dass es überhaupt sowas wie Bäume gibt, dass es überhaupt jemanden gibt, der einen Baum vielleicht fällt, eine Papierfabrik gibt, Wasser, Chemikalien, die dafür genutzt worden sind und so weiter. Und dieses Papier besteht quasi aus reinen Nicht-Papier-Elementen. Und wenn Papier zerfällt, wird es wieder zu reinen Nicht-Papier-Elementen. Ja. Das heißt, wir eigentlich nehmen wir nur ein Phänomen wahr. Und das Papier ist natürlich nicht mal so, dass das Papier wirklich existiert, weil nur wir haben die Idee von Papier. Aber lass mal in den Raum eine Katze reinkommen. Wie schaut sie auf das Papier? Das Papier ist vielleicht irrelevant. Es hat gar keine, es ist wie ein Blatt nicht weiter relevant, weil es für sie keine andere Qualität hat. Jetzt kommt ein Bücherwurm rein und sagt, wow, und sie denkt sich, also in Anführungsstrichen, leckeres Mittagessen. Mhm. Ja, und nimmt dieses Blatt Papier ganz anders wahr als die Katze oder wir. Das heißt, es ist unser geprägtes Bewusstsein, das aus gewisse Bedingungen als etwas wahrnimmt. Und das ist eigentlich eher, wenn wir das loslassen können, können wir die wahre Natur erkennen und sehen, dass das Papier niemals geboren wurde und niemals gestorben ist. Weil die Elemente sind weiter da. Und manchmal kommen die Elemente zusammen und daraus wird dann Erde und aus dieser Erde entsteht vielleicht ein schönes Blümchen, vielleicht daraus auch ein bisschen noch dein linker Zeh, ja, und aus diesen Elementen wird auch noch ein bisschen Benjamins Haare. Und wie siehst du, dieses Papier ist überall drin. Vielleicht willst du auch ein bisschen Ruß in meiner Lunge, weil ich es eingeatmet habe und so weiter. Und dann merkst du, aus dieses Papier ist nie gestorben. Mein Lehrer Thich Nhat Hanh, berühmtes Bild ist auch die Wolke. Und wenn du dann mal in den Himmel schaust und denkst, ach, was für eine wunderschöne Wolke. Ein paar Minuten schaust du nochmal hin und die Wolke ist verschwunden und denkst, oh nein, die Wolke ist gestorben. Und bist ein bisschen traurig, weil die war so wunderschön und du wolltest sie noch anderen zeigen, weil sie sah aus wie ein Herz und jetzt kannst du sie gar nicht mehr erleben, wie schön sie ist. Und dann schaust du darüber tiefer und siehst, ah, sie ist Regen geworden. Mhm. Sie ist
flüssig.
Ja, und du merkst so, hat sie nur ihre Form verwandelt. Sie spielt quasi Verstecken und jetzt hast du sie gefunden. Ah, die Wolke, ich habe dich gefunden, weil du erkannt hast, dass die wahre Natur der Wolke nicht die Form ist, sondern Wasser. Dann hast du gesagt, ah, sie ist Regen geworden. Dann denkst du, schaust du wieder ein paar Minuten später wieder hin und denkst, oh, der Regen ist weg. Jetzt ist sie wirklich gestorben, die Wolke. Und dann schaust du wieder tiefer hin und siehst, ah, sie ist ein kleines Bächlein geworden. Oh. Und denkst du, ah, sie hat wieder sich versteckt und hat sich als Bächlein lässt sie sich wieder zu erkennen geben, weil du wieder erkennst, dass die Wassernatur ist weiter da und so weiter. Ja? Und das heißt, wir müssen schauen, was ist die wahre Natur von den Dingen und was ist nur eine äußere Form. Und deine wahre Natur ist viel mehr als deine Erscheinungsform. Mhm. Du bist, ich weiß ja auch, dass du wundervoll singen kannst, ja? Und vielleicht hast du durch das wundervolle Singen Menschen berührt und Menschen inspiriert, auch ihre Stimme mal tönen zu lassen, weil sie mitgesungen haben. Und Texte haben sie berührt, die du gesungen hast. Vielleicht einfach nur die Energie deiner tiefen Liebe, die du in dieses Singen reingebracht hast, hat sie irgendwie berührt. Und dann merkst du, auch auf diese Weise bist du schon lebendig in den Herzen anderer Menschen. Vielleicht hast du einen schönen Podcast gemacht oder ein schönes Festival. Und das, durch dieses Festival hast du Menschen inspiriert und berührt, dass sie sich miteinander verbinden und dass sie liebevoll miteinander sind. Und schon bist du auf diese Art und Weise, hast du dich transformiert. Weil deine wahre Natur ist nicht diese Erscheinungsform, sondern zeigt sich in deinen Gedanken, Worten und Taten. Mhm. Und wenn deine Tat ein schönes Festival ist, was Menschen berührt, dann ist auch das Jördes. Und das ist aber nicht nur Jördes, es ist Inter-Jördes, weil du bist ja nicht alleine.
Mhm, ja, voll.
Ja? Und das ist, dann kommen wir zum United. Das sind einfach tausende Wesen und jeder einzelne Wesen besteht wiederum aus dem ganzen Kosmos.
Toll.
Weil in uns, in jedem uns ist das Wasser, ist der Sternstaub. Und dann merkst du, eigentlich spielt das ganze Universum ein Orchester, damit Yoga United stattfinden kann. Es ist nur eine kurze Welle im Ozean. Aber die Welle, auch wenn das Festival weg ist und die Welle wieder runtergeht, die Wassernatur ist da. Die Liebe ist immer noch da. Die Verbundenheit.
Das ist so schön, wie du das. Also ich habe jetzt richtig deinen Lippen, bin ich richtig gefolgt, weil du auch diese, also so das abschließende Wort, finde ich, nie geboren und nie, wie hast du es gesagt?
Nie geboren, nie gestorben.
Nie geboren, nie gestorben. Alles ist oder ist eben nicht. Und das ist, denke ich, der schönste Abschluss, den wir jetzt hier geben können, in die Welt bringen können für das United. Also Benjamin, danke, dass du da warst. Alle Infos kommen natürlich wie immer in die Shownotes. Also schaut gerne mal bei Benjamin Jun vorbei. Großartige Arbeit, die du da machst. Vielen, vielen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast.
Danke für deine Einladung. Darf ich zum Schluss noch eine Glocke von dir einladen?
Ja? Bitte.